Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Bastard Berlin. Hier ist Folge 296. Ich bin Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Bastard Berlin, dem alternativlosen Podcast. Eure Starthilfe in eine gepflegte Herbstdepression. Ich meine, was soll man sagen, ne? Die deutsche Innen- und Außenpolitik, die gleicht nun mal in jeder Hinsicht einem Laubhaufen. Laut, bunt und nutzlos. Natürlich könnte man daran was ändern, aber Friedrich Merz sagt nein.
Es setzt sich in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen das Bild fest, ihr müsst ja nur wollen, dann könntet ihr doch viele Dinge zusammen durchsetzen. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht so.
Ja, schade. Ja. Also, dann haben wir das Prinzip Regieren wohl leider falsch verstanden. Aber vielleicht gibt es auch einfach gar keine Probleme und wir sehen das alles viel zu pessimistisch. Mit unserer Wirtschaft geht es gar nicht bergab, die nimmt nur Anlauf, um sich dann gepflegt im Ausland niederzulassen. Wer kann es ihr verdenken? Wenn überhaupt, haben wir höchstens Probleme mit dem Stadtbild.
Benjamin, kannst du aber ganz schnell missverstanden werden, ja? Dann fegt ganz schnell ein lautes Rascheln durch diesen bunten Laubhaufen und die Omas gegen rechts starten eine Lichterkette. Doch wie sieht die Realität auf unseren Straßen eigentlich tatsächlich aus? Das schauen wir uns heute mal an.
Ebenso deprimierend ist der Blick auf die Militarisierung. Aufrüstung und Krieg im Osten. Mit deutschen Steuermilliarden füllen wir die Auftragsbücher US-amerikanischer Rüstungsunternehmen. Und gleichzeitig faseln deutsche Politiker irgendwas im Sinne von Raketen sind der Gamechanger für den ukrainischen Sieg. Diesmal aber wirklich.
Ja, nicht. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Allerdings nicht für euch oder für uns. Aber für Boris Pistorius, Boris Johnson und die NATO. Das ist doch auch schon was. Oder nicht? Später mehr. Wir starten in unseren ersten Themenblock.
Berlin ist watching you. Mhm. Basta, Berlin ist watching you. Denn wir sehen alles. Ganz egal, ob in Deutschland oder in der zivilisierten Welt.
Wir sind die Groupies der Rolling Stones oder die Row Zero bei Rammstein. Also so ähnlich. Wir sind nämlich immer da, aber auch leicht traumatisiert.
Unsere Stars reisen wir überall hinterher.
Und selbst nachts bei geschlossenen Fenstern hört man den Straßenlärm. Aber das Schöne ist auch, was wir hier gerade hier auch am Times Square erleben. Wir stehen hier mit Kamera. Ich stehe hier als Präsidentin der Vereinten Nationen. Niemand interessiert das so wirklich, sondern...
Tja, Annalena, das interessiert keinen, weil du so fürchterlich unwichtig bist.
Du, Annalena, musst dafür sorgen, dass die Redner pünktlich reden und dass die Klimaanlage im UN-Gebäude funktioniert.
Oder die Rolltreppen und die Teleprompter. Aber kaum ist unsere Annalena Chefin der UN, gehen selbst die Rolltreppen in den Streik.
Annalena Baerbock hat einer fähigen Frau einen Job weggenommen und wollte das dann auch noch als feministischen Akt verstanden wissen.
Annalena freut sich, dass sie in New York jetzt endlich anonym leben kann.
Die Vielfalt dieser Stadt bedeutet auch, dass man selber darin vollkommen untergeht. Und für mich ist das ehrlich gesagt auch manchmal sehr befreiend.
Die Anonymität der Großstadt, so wichtig für Annalena.
So wichtig, dass sie ständig mit einer Kamera am Times Square rumlungert, damit sie niemand anspricht.
Die Anonymität, so wichtig, dass wir Annalena beim Bagel-Essen kennen, beim Müsli-Essen kennen. Annalena mit Rucksack der UN am Times Square, Annalena im Taxi. Die anonyme Annalena pflastert das Internet mit ihren Videos. Aber sie ist nicht alleine.
So, ich laufe gerade ein bisschen durch Washington. Ich hatte gerade die ersten Treffen jetzt hier beim IWF und bei der Weltbank. Und gleich geht's weiter, aber ich nutze die Gelegenheit ein bisschen, um durch die Straßen hier zu laufen.
Das ist schon der nächste deutsche Superstar, der ganz bescheiden durch die Staaten läuft. Lars Klingbeil, Finanzminister, Antifaschist und Spaziergänger.
Meine Damen und Herren, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren.
Der Vizekanzler in Washington. Ganz bürgernah spaziert er durch die US-Hauptstadt.
Ja, so bürgernah, dass man seine bewaffneten Leibwächter im selben Video sieht.
Ganz bürgernah erzählt er von seinem Jet-Set-Leben zwischen Weltbank und IWF, zwischen Washington und Big Apple.
Ich habe 3 Monate mal in Washington gelebt, freue mich total wieder hier zu sein. Habe auch in New York gelebt, die Anschläge aufs World Trade Center hautnah mitgekriegt und bin ein großer Fan der USA. Auch wenn es gerade politisch ein bisschen schwieriger ist, freue ich mich mal wieder hier zu sein.
Unser Lars, unsere Annalena. Alles, was sie tun, ist sündhaft teuer. Geflogen wird nicht Holzklasse, nicht Businessklasse, sondern mit dem eigenen Jet der Luftwaffe. Und dann erzählen sie uns, wie angenehm das Leben in Übersee ist.
Also, ich find's gut.
Du? Machst das sonst immer als auf Jungen von der Straße hier?
Ja, überleg doch mal, wenn Lars und Annalena nicht auf unseren Straßen unterwegs sind, sondern auf den Straßen von San Francisco, das ist doch wunderbar für unser Stadtbild.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Wir haben Baerbock nach New York abgeschoben.
Das war nicht ganz billig.
Wir haben Klingbeil nach Washington remigriert.
Und der hat sich sogar gefreut.
Aber irgendwie haben wir noch immer Probleme mit dem Stadtbild. Was meint der Kanzler eigentlich damit?
Es gibt viele, die das so sagen, die das so bewerten und so beurteilen. Und noch einmal, fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.
Okay, Herr Bundeskanzler, würde es helfen, wenn wir auch die anderen Minister remigrieren?
Würde es helfen, wenn wir bei Einbruch der Dunkelheit den Bundestag abschließen und die Abgeordneten über Nacht da behalten?
Irgendwie wurde nicht jeder schlau aus dieser Sache. Besonders bei den Grünen herrschte Konfusion.
Wissen Sie was? Ich will nicht meine Tochter fragen müssen, was Herr Merz meint. Herr Merz muss beantworten, was er mit diesen Aussagen denn wirklich meint.
Die Chefin der Grünen hat keine Lust, ihre Tochter zu fragen. Kann ich mir vorstellen. Der Vater ihrer Tochter ist nämlich der Typ hier.
Benutzt das N-Wort in einem Facebook-Post.
Ja, ich sage Neger, weil ich das...
Hey! Hey!
Ich sage Neger, weil ich sprachforschrift nicht.
Kein Scherz. Franziska Brandner und Boris Palmer sind Eltern einer gemeinsamen Tochter. Wie die wohl das Stadtbild findet?
Kommt drauf an, ob Papa gerade Auslauf hat.
Die Tochter von Franziska Brandner fragen wir also besser nicht.
Fragen wir doch besser die Tochter von Cem Özdemir.
Gerne. Cem Özdemir, der hat vor einem Jahr ausführlich über seine Tochter geschrieben. Das war ein Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da hat er beschrieben, wie seine Tochter und ihre Freundin am Stadtbild leiden. Das war allerdings nicht das Stadtbild von Berlin, sondern das Stadtbild an der Ostsee.
Vor einigen Jahren verbrachte meine Tochter mit einer Freundin ein paar Tage auf einem Campingplatz in Mecklenburg an der Ostsee. Ihre gleichaltrige Freundin hat einen aus Tansania stammenden Vater. Es wurde nur ein kurzer Urlaub. Nach 24 Stunden ergriff das Berliner Ensemble die Flucht, weil auf böse Blicke, Schmähungen, Beleidigungen folgten, rassistische Flüche, die ich hier nicht wiederholen will.
Ja. Der Ex-Minister mit Migrationshintergrund berichtet also von Alltagsrassismus in Ostdeutschland. Das dürfte auf jeden Fall ins Weltbild der Grünen passen. Aber Cem Özdemir hatte noch mehr zu sagen.
In Berlin ist sie als junge Frau wiederum völlig anderen Zumutungen ausgesetzt. Wenn sie in der Stadt unterwegs ist, kommt es häufiger vor, dass sie oder ihre Freundinnen von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert werden.
Was nun? Die Tochter von Özdemir hat's nicht leicht. An der Ostsee Opfer von Rassismus, in Berlin Opfer von migrantischer Geilheit. Was machen wir jetzt?
Wegsperren?
Die Politiker?
Nee, die Tochter. Kann ja nichts mehr passieren. Oder wir führen Frauenabteile in den U-Bahnen ein oder Safe Spaces in Berlin-Neukölln.
Diese Shisha-Bar ist frei von Rassismus und Sexismus. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen, eure Familie Abu Chaka.
Zum Beispiel, diese Stadtbilddebatte, die hat es übrigens schon bis nach Polen geschafft. Da war die ehemalige regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, zu Gast. Auf einem Wirtschaftsforum sagte die Moderatorin zur Begrüßung, Berlin sei das unbeliebteste Bundesland. Die deutsche Hauptstadt sei dysfunktional, dreckig und arrogant. Das hat sich Franziska Giffey aber nicht bieten lassen.
Wir haben eine Stadt, die das letzte Jahr 30 Millionen Übernachtungen hatte. Wissen Sie, wie viele Städte es gibt weltweit, die 30 Millionen Übernachtungen haben? Es gibt 10. Berlin gehört dazu. Ich habe heute gelernt, dass es in Polen 3000 Startups gibt. Wissen Sie, wie viele Startups wir in Berlin haben? 5000. 50.000.
Was waren das noch gleich für Vorwürfe? Dysfunktional, dreckig und arrogant.
Berlin ist arrogant, das hat Schummel-Franzi damit bewiesen. Wenn Kritik kommt, erklärt sie den Polen erstmal, wie viel größer und geiler Berlin eigentlich ist.
Berlin ist dreckig. Da gab es mal eine interessante Äußerung von einem regierenden Bürgermeister, der war auch von der SPD. Das war der direkte Vorgänger von Franziska Giffey. Sein Name ist Michael Müller. Und nach dem Ende seiner Amtszeit, da gab er im Spiegel so ein langes Interview, Zitat.
Gibt es etwas, das ihn ärgert, wenn er durch seine Stadt läuft? Müller denkt nach. Ich fahre jetzt wirklich viel Fahrrad und laufe viel von einem Termin zum anderen. Und was mir da wirklich auffällt, dass die Stadt schmutzig ist, ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich bin natürlich immer in den Limousinen gefahren. 80% meiner Termine waren in Mitte. Und wenn ich jetzt unterwegs bin in den Kiezen, in den Quartieren, jetzt fällt mir das auf. Ganz merkwürdig.
Also ganz im Ernst.
Und ich meine, das ist ja nicht das Einzige. Weißt du, der Dreck ist ja nur das eine.
Ja.
Dann die Drogenprobleme, die offene Drogenszene, die Kriminalität, das gewisse Stadtbild, von dem wir hier sprechen. Nein. Wie soll denn Michael Müller das Stadtbild verstehen, wenn er nicht mehr weiß, dass die Stadt dreckig ist? Wie soll denn Franziska Schummel-Franzi Giffey wissen, dass sie ein Problem mit dem Stadtbild haben, wenn sie lieber in Polen einen auf dicke Hose macht? Und so geht's doch mit allen anderen. Der Ostbeauftragte der deutschen Bundesregierung postet dann tatsächlich ein Foto vom Stadtbild. Zu sehen sind so richtige Nazi-Glatzen. Von der jungen Nationalen. Und das ist dann das, was ihm zum Thema Stadtbild einfällt. Kurz gesagt, sobald jemand sagt, hier könnte was mit dem Stadtbild nicht richtig sein, bekommt er natürlich die Rechtsextremismus-Schelle auf beide Seiten gedonnert. Aber wir werden es ausfüllen.
Also mit anderen Worten, der Dreck fällt jedem auf, außer den Bürgermeistern der SPD.
Ja, die sehen den Dreck vor lauter Startups nicht.
Benjamin ist arrogant und dreckig.
Ach, Ben. Ja, Benjamin auch. Aber eigentlich wollten wir von Berlin sprechen. Also arrogant und dreckig, das haben wir jetzt schon bewiesen.
Du bist ja Berliner, das passt doch dann.
Ja, arrogant und schmutzig, so bin ich, richtig.
Also das, zumindest was Berlin angeht, haben wir bewiesen. Fehlt jetzt aber noch ein Vorwurf, den ich dir jetzt mal nicht unterstelle. Dysfunktional.
Was fällt den Polen ein? Unser Berlin doch nicht.
Nun ja, also da gäbe es jetzt wirklich viele Beispiele. Wir zeigen euch mal drei aus der Berliner U-Bahn. Von drei unterschiedlichen Linien an drei unterschiedlichen Orten. Los geht's mit der U6 im Norden. Die Linie verbindet Reinickendorf und Wedding mit Berlin-Mitte, für Pendler wirklich wichtig, nur leider kaputt. Bei MSN, da lesen wir.
Wer mit der U6 seit Ende 2022 in Richtung Norden will, hat ein großes Problem. Denn seitdem fährt die viel genutzte Linie nicht mehr bis Alltegel, sondern nur noch bis Kurt-Schumacher-Platz. Wer weiterfahren will, muss in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Grund ist die Generalsanierung der Strecke. Eigentlich sollte sie in weniger als 2 Jahren abgeschlossen sein. Stattdessen hofft der BVG-Bauchef Uwe Kutscher jetzt auf Ende 26. Damit dauert die Sanierung fast doppelt so lang wie geplant.
Ärgerlich. Aber nichts im Vergleich zum U-Bahnhof Schlossstraße. Der RBB berichtet: U-Bahnhof Schlossstraße wird wohl erst in den 2030er Jahren fertig. Die Berliner Verkehrsbetriebe hatten schon 2016 mit der Sanierung der U-Bahn-Station begonnen. Sie mussten dann aber abbrechen, nachdem das Landesdenkmalamt den 1974 eröffneten U-Bahnhof unter Denkmalschutz gestellt hatte. Eine Inbetriebnahme des Aufzuges ist in den 2030er Jahren vorgesehen.
Ja, dann hat das halt 15 bis 20 Jahre gedauert mit dem U-Bahnhof Schlossstraße. Wir haben ja damals am U-Bahnhof Rathaus-Steglitz gearbeitet. Ja. Da bin ich ja morgens immer ausgestiegen. Mhm. Und das haben sie ja auch groß umgebaut. Ist auch bis heute nicht fertig.
Richtig.
Ich bin ja gespannt, ob das bis 2040 dann eingerichtet wird.
Dann brauche ich auch einen Rollstuhl.
Und ich kann mich noch erinnern, als ich in meinen 20ern in Berlin-Neukölln gewohnt habe. Am Hermannplatz war die U-Bahn dann unterbrochen bis Hermannstraße. Da fuhr dann jahrelang nichts.
Ja.
Und dann fuhr kurz was und dann fuhr wieder jahrelang nichts, weil sie ständig irgendwas bauen mussten. Da ging es aber auch nicht mit dem Schienenersatzverkehr. Man hat einfach gesagt, Pech gehabt, ihr müsst jetzt laufen.
Ist ja nicht so weit.
Es sind zwar 3 U-Bahn-Stationen, aber die Straßen sind zu eng. Wir können auch nicht wenden mit den Bussen. Von daher seht einfach selbst, wie ihr klarkommt.
Also nicht nur, dass es gar keinen Aufzug gibt, sondern die sagen auch noch, lauf doch. Also das ist so eine Verhöhnung von Leuten, die es nicht können.
Ja, ich konnte laufen, aber da hätte ich mir auch einen Rollstuhl gewünscht für die 3 U-Bahn-Stationen, muss ich echt zugeben. Und da gibt es so viele Beispiele, Leute. Also wir haben jetzt gleich noch ein Beispiel aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Aber vorher, was ich gar nicht reingenommen habe heute, unsere wunderbaren Biotoiletten. Also diese Sägespäntoiletten, die sie in die Berliner Parks gepackt haben, die werden jetzt nach Millioneninvestitionen wieder abgeräumt. Hat, irgendwie fanden sie das dann doch nicht so toll.
Ja, man kann in diesem blöden Rindenmulch seine Spritze so schlecht finden.
Ja, wenn da mal Maus rutscht, muss er erstmal buddeln im Zeug. Ja, auch am U-Bahnhof Cottbusser Tor ist ja dieses eine Bio-Klo entstanden für viel Geld. Ja, das zeige ich beim nächsten
jetzt
Mal.
Vielleicht ein Biotop.
Also noch einen Ausflug Richtung U-Bahn. Auch in Schlottenburg-Wilmersdorf in der Nähe vom Kudamm wird an einem Aufzug gebaut. Ja, da sind jetzt seit Jahren die Straßen gesperrt. In der BZ erfahren wir. Augsburger Straße. Diese Baustelle währt seit 4,5 Jahren. 2 Aufzüge wurden eingebaut. Die Nürnberger Straße ist seitdem in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt. Die Eislebener Straße zwischen Ranke und Nürnberger Straße ist eine Sackgasse. Nicht sehr schön. Die BVG meldet nun, die Aufzüge seien seit 2023 in Betrieb. Sie könnten aber nicht genutzt werden, weil es einer Umgestaltung der Straßen- und Verkehrsführung bedarf.
Okay, also Berlin ist arrogant, dreckig und dysfunktional. Das sind Fakten.
Kommen Sie eigentlich zu jeder Jahreszeit und erleben Sie diese Stadt, auch zum Beispiel beim Christopher Street Day, wo wir tausende Menschen haben, die feiern, dass man in Berlin eines findet, was heute und immer unser Markenkern war. Unser Markenkern ist die Freiheit.
Aber wie steht's denn eigentlich um das Stadtbild von Frankfurt am Main? Die Stadt ist ja ein Paradebeispiel für das moderne Deutschland. In Frankfurt leben mehr Menschen mit Migrationshintergrund als ohne. Und 4 von ihnen betreiben einen TikTok-Kanal, auf den sie Menschen aus dem Rest Deutschlands in ihre Heimat einladen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frankfurt gehört uns, Deutschland gehört uns. Wenn ihr Männer seid, euer Vater ein Mann ist, kommt nach Frankfurt. Kommt nach Frankfurt, da gibt's Frankfurt-Verbot. Ich hab die dicksten Eier aus ganz Deutschland.
Was wohl die Tochter von Cem Özdemir gerade denkt, wissen wir nicht. Aber wir haben eine Reaktion von Robert Habeck gefunden. Wie wäre Habeck als Regierungsmitglied denn mit der Kritik von Friedrich Merz umgegangen?
Puh, also in aller Despektierlichkeit der Aussage. Und also auch, ich kenne Friedrich Merz natürlich auch persönlich. Ich glaube, er hat da ein bisschen was vermischt.
Von welchem Stadtbild spricht der Bundeskanzler eigentlich? Spricht er von hunderten betenden Männern, die in Dresden den Islam praktizieren, am Ufer der Elbe?
Spricht er von den Freibädern in Berlin-Neukölln oder Moabit, in denen der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund die 90% überschritten hat?
Oder von Silvester, wo in migrantischen Vierteln Jagd auf Polizei und Feuerwehr gemacht wird?
Egal von wem er spricht, angesprochen gefühlt, haben sich die hier.
Dazu aufgerufen hatte die Initiative Hand in Hand und Eltern gegen Rechts.
So zeigt sich das Berliner Stadtbild vor dem Brandenburger Tor. Es ist schon verrückt. Ein Saudi-Araber fährt in Magdeburg in den Weihnachtsmarkt und ermordet Kinder.
Und zack, eine Demo gegen Rechts.
In Solingen ersticht ein Syrer auf dem Festival der Vielfalt mehrere Menschen.
Und zack, Demo gegen Rechts.
In Mannheim sticht ein Afghaner auf einen Islamkritiker ein und ermordet einen Polizisten.
Und zack, Demo gegen Rechts.
In Berlin spricht ein Bundeskanzler über das Stadtbild.
Und zack, versammelt sich das weiße Bürgertum zur Verteidigung des Stadtbilds. Natürlich mit einer Demo gegen Rechts. Aber nicht nur das weiße Bürgertum mischt sich ein, auch ein alter Bekannter.
Stellt euch mal vor, man sieht einen Spielplatz, wo 2 Kinder schaukeln. Eine Schule, wo eine Lehrerin gerade eine Klasse unterrichtet. Eine Baustelle neben einem Krankenhaus, an der einige Männer arbeiten. Das würde schon reichen, um den Groll von Friedrich Merz zu erregen. Warum? Weil die Kinder vielleicht schwarz sind, die Frau vielleicht ein Kopftuch trägt und einige der Männer auf der Baustelle aus Osteuropa kommen.
Ach sie an, das ist doch die Truppe von Muslim Interaktiv. Mhm. Berühmt geworden für ihre Demonstration in Hamburg, wo davon geträumt wird, dass der schlafende Riese Islam erwacht und den Ungläubigen auch in Deutschland beibringt, was es heißt, nicht an den Propheten zu glauben. Muslim Interaktiv, auf deren Demos das Kalifat gefordert wird. Und Muslim Interaktiv geht jetzt natürlich in die Opferrolle. Leute, genau das habe ich euch vor wenigen Tagen vorhergesagt. Sie werden den Rassismusvorwurf gegen euch verwenden, um euch mundtot zu machen und so euer Stadtbild zu verändern, eure Rathäuser und eure Schulklassen. Genauso habe ich es vorhergesagt und genau das passiert natürlich.
Und genau das ist das Stadtbild, das Friedrich Merz gemeint hat. Da brauchen wir keine Töchter fragen, da dürfen wir den Friedrich einfach mal interpretieren. Denn er verwies ja ausdrücklich auf die Zuwanderung. Die sei erfolgreich begrenzt und als nächstes, da müsse man jetzt abschieben.
Friedrich Merz macht Andeutungen und hofft, dass die Bürger verstehen, was er meint. Gut, dann interpretieren wir mal. Mhm. Merz will kein Kalifat in Deutschland. Er will auch keine Muslime, die ein Kalifat fordern.
Merz will keine Männergruppen, die ganze Innenstädte dominieren. Er will keine offene Drogenszene rund um Bahnhöfe. Er will keine Dealer mit 100% Migrationsanteil.
Er will keine Ausländer, die vor allem in der Kriminalitätsstatistik glänzen. Das jedenfalls ist unsere Auslegung von Friedrich Merz.
Es ist nicht akzeptabel und unverantwortlich für einen Kanzler, einfach mal pauschal Millionen Deutsche unter Generalverdacht zu stellen.
Hat er doch gar nicht gemacht. Mit welchen Worten hat Friedrich Merz Millionen von Deutschen unter Generalverdacht gestellt?
Die sind ja noch gar keine Deutschen. Auch wenn die Grünen wirklich viel dafür getan haben, dass möglichst jeder Schlawiner möglichst schnell Deutscher wird. Hm. Friedrich Merz meinte hier die Kriminellen, die wir gerade noch so abschieben könnten, weil sie nämlich noch keine Deutschen sind.
2024 war übrigens das Jahr der Einbürgerung. 292.000 Ausländer haben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. In einem Jahr sind so viele Deutsche dazugekommen, als in Wiesbaden leben. Oder in Gelsenkirchen, Aachen oder Magdeburg.
In 2 Jahren wird ein ganzes Bremen eingebürgert. In 4 Jahren wird dann ein ganzes Köln eingebürgert.
Ihr mögt solche Zahlenspiele? Dann gibt's hier noch eins. 292.000 Ausländer wurden eingebürgert. Der Zuzug hielt aber weiter an. Also insgesamt sind 430.000 Menschen mehr nach Deutschland gekommen, als Deutschland verlassen haben.
Die 3 häufigsten Länder waren Syrien, die Türkei und Afghanistan. Wenn wir jetzt beide Zahlen zusammennehmen, dann kommen wir auf 720.000 Menschen, die neue Deutsche sind oder ganz neu ins Land gekommen sind.
Und das ist so ungefähr so groß wie, ja, Frankfurt am Main. Und deutlich größer als Düsseldorf und Stuttgart. Alle 1,5 Jahre haben wir neues Köln. Alle 2 Jahre neues München.
Die alten Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants verschwinden eins nach dem anderen. Nicht nur in Wuppertal. An ihre Stelle rücken nur manchmal neue. Oft werden sie von Migranten betrieben, die, so der Eindruck von manchem, der die Stadt noch von früher kennt, das öffentliche Bild nun prägen.
Wenn ich hier an irgendeiner Ampel stehen bleibe, dann habe ich 90% internationales Publikum.
Internationales Publikum. Da trifft dann der australische Austauschstudent auf die japanische Touristengruppe. Mhm. Hoffentlich geht das ausnahmsweise mal ohne Gruppenvergewaltigung vonstatten.
Das ist, glaube ich, ein großer Teil des Problems, dass die Generation Politiker, mit der wir es gerade vor allem in Berlin zu tun haben, jetzt nicht gerade den Eindruck erweckt, als ob wir mit denen sehr erfolgreich sein werden im Kampf gegen die AfD.
Das war der Vater der Tochter von Cem Özdemir.
Vater Özdemir in seiner Paraderolle. Der falsche 50er.
Vor wenigen Monaten war Özdemir noch Bundesminister in Berlin. Jahrzehntelang hat er Politik in Brüssel und Berlin gemacht. Mit seiner Ampelkoalition hat er das Land in beeindruckendem Tempo gegen die Wand gefahren. Und auf einmal ist er der große Experte für falsche Politik.
Die AfD muss doch gar nichts mehr machen. Sie kann einfach nur zuschauen. Ich dachte, die haben jetzt draus gelernt. Aber die machen doch genauso weiter wie die alte Regierung. So wird es nichts mit dem Kampf gegen die AfD. Es wird dann auch nicht mehr um die Frage gehen, ob die CDU sich von der AfD tolerieren lässt in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt. Sondern es wird doch bald um die Frage gehen, ob die CDU die AfD toleriert. Also da ist jetzt mal Aufwachen angesagt.
Die AfD ist in Umfragen die stärkste Partei. Und langsam, ganz langsam spürt man es tatsächlich sogar in den Medien. Die Berichte über Ausländerkriminalität und Sozialbetrug nehmen zu. Der Westdeutsche Rundfunk lässt Reporter ausschwärmen, um die Unzufriedenheit der Bürger zu kanalisieren.
Bei solchen Berichten kommen dann gerne migrantische Personen zu Wort, denn die können ja keine Nazis sein.
Vorsicht.
Ach ja, sie schicken Migranten vor, denn die können keine deutschen Nazis sein.
Vorsicht, Marcel.
Ach ja, sie schicken Migranten vor, die zwar Nazis sein können und Deutsche sein können, aber immerhin sagen die deutschen Nazis mit migrantischem Aussehen etwas, das die weißen deutschen Reporter zwar denken, sich aber niemals trauen zu sagen.
Danke, Marcel. Das ist wirklich typisch für diese Debatte. Ich würde sagen, Deutschland ist für die Demokratie bereit seit 45, aber sie wird halt nicht in Anspruch genommen.
Richtig.
Also, sie trauen sich nicht, Dinge zu sagen. Der Mann auf der Straße spricht vor den Kameras noch von internationalem Publikum. Das ist sicherlich das Gegenteil von einer klaren Meinungsäußerung.
Ja.
Der Kanzler redet verschwurbelt von einem Stadtbild, in das wir uns dann alles reininterpretieren dürfen. Der Reporter lässt die ausländerkritischen Sachen lieber von Ausländern sagen, als wenn die Ausländer, Entschuldigung, die Deutschen, die aussehen wie Ausländer, die besseren Deutschen wären und mehr Meinung dazu haben dürften als die Deutschen selber.
Und die regierende Bürgermeisterin meint, wir leben in einer freien Stadt, in einem freien Land. Nee, Frau Giffey, das tun wir irgendwie nicht. Um die Meinungsfreiheit in Grenzen zu halten, gibt es einen ganz großen Werkzeugkasten für wahre Demokraten.
Der beginnt beim angeblichen gesellschaftlichen Konsens, der dann in den Medien dargestellt wird. Der Konsens lautet, Vielfalt ist gut, wer gegen diese Vielfalt ist, hat keine Teilhabe verdient. Keine Toleranz für Intoleranz. Was Vielfalt ist, definiert natürlich der gesellschaftliche Konsens.
Aber damit
ist nicht genug. Was ist zum Beispiel Vielfalt an einer Klasse mit 90% Migrationshintergrund? Erklärt mir das doch mal.
Naja, du hast Afghanen, Syrer, Ukraine, das ist Vielfalt.
Ja, das ist Vielfalt.
Ja, ja.
Aber damit nicht genug. Es gibt einen ganzen bunten Blumenstrauß von Gesetzen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit. Dabei werden Paragraphen zur Volksverhetzung oder Beleidigung gerne so ausgelegt, dass der Bürger ratlos davor steht. Darf ich Schwachkopf sagen? Wann droht die Hausdurchsuchung?
Leute, Willkür ist ein Herrschaftselement. Wenn wir nicht ahnen, was wir sagen dürfen, hindert uns das selbstverständlich daran, das zu sagen, was wir sagen möchten und sagen müssen. Nehmt man nun einmal das Beispiel mit Südeuropäern vom Balkan. Manche sagen Bulgaren, andere sagen Rumänen, wiederum andere sagen Sinti, andere sagen Roma. Und alle tanzen um dieses Thema herum. Man liest es permanent in der Presse. Jeden Tag lese ich einen neuen Fall von angeblichem Sozialbetrug bei dieser Bevölkerungsgruppe. Mhm. Aber die meisten trauen sich gar nicht zu sagen, um welche Bevölkerungsgruppe es sich eigentlich handelt. Denn die Kollegin Annabel Schunke hatte ja bereits ein Volksverhetzungsproblem deswegen. Leute, Willkür ist ein Merkmal von illegitimer Herrschaft. Und mit Willkür herrschen sie über uns.
Spiegel TV hat in einem Beitrag Anfang der Woche von rumänischen Roma gesprochen. Darf ich die jetzt anzeigen?
Bitte, du darfst das auf jeden Fall machen. Den Spiegel anzeigen, jederzeit.
Gesellschaftliche Ächtung und persönliche Nachteile. Tja, wer den Konsens verlässt, der kann von seiner Familie ausgegrenzt werden, von Freunden verlassen oder seine persönliche Existenz soll zerstört werden.
Und das Ganze nicht einfach nur durch Rufmord in der Nachbarschaft. Für sowas haben wir ja mittlerweile das Internet. Mhm. Könnt ihr euch noch an die Sänger von Sylt erinnern, deren Gesichter im Internet rauf und runter gezeigt wurden, deren Namen kursierten, die ihren Job verloren haben? Die Sänger von Sylt haben härtere Strafen erhalten als mancher Mittäter bei einer Gruppenvergewaltigung. Und das sind die deutschen Maßstäbe. Für die falsche Meinung verlierst du dein Konto, wird dir dein Beruf unmöglich gemacht und du gehst ins Gefängnis. Für die richtige Meinung wirst du Beamter, Politiker und bekommst einen Job beim Fernsehen.
Werde Gewinner in die Pandemie. Science, who cares? Es gibt Rassismus sogar in der KI. Science, who cares? Chronisch traumatische Enzephalopathie. Science, who cares? No one cares! Die Wissenschaft interessiert euch nur den Scheiß. Es tut euch nicht mal leid, dabei wisst ihr doch Bescheid, ja.
Woher kommt die Stadtbilddebatte eigentlich auf einmal? Was will der Kanzler damit? Ist ja eine gute Frage. In Berlin war man sich ja ganz schnell sicher und hat seine NGO-Kumpels zusammengetrommelt für die Anti-Rechts-Demonstration.
Vor dem Brandenburger Tor sind dann die Stadtbild-Experten für ein Stadtbild auf die Straße gegangen, das sie selber aber gar nicht verkörpern. Also die sind ja praktisch gegen sich selbst auf die Straße gegangen. Ja. Wir sind ein ekliges weißes Stadtbild.
Ivoll, schaut uns an.
Gott, ja. Und auch im Hause der Bundespressekonferenz wurde über das Stadtbild debattiert.
Zitat, alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. Können Sie dieses Problem, was Herr Merz gerade oder was Herr Merz damit anspricht, uns mal beschreiben? Weil es gibt ja auch, man könnte ja auch die umgekehrte Aussage machen, dass viele geflüchtete Menschen Angst vor rechtsextremen Deutschen haben nachts.
Sagt Thilo Jung und findet sich da in der Gemeinschaft des linken Politikers Nima Movasat und den Kalifatsfreunden von Muslim Interaktiv. Das Problem sind die deutschen Nazis.
Der Letzte, an den ich mich erinnere, der so eine Aussage getroffen hat, war Josef Goebbels. Er schrieb in seinem Tagebuch bezüglich der Juden, Zitat, sie verderben nicht nur das Straßenbild, sondern auch die Stimmung. Wir wissen, wie die Nazis gegen ihren auserkorenen Feind vorgegangen sind. Aber wie stellt Merz sich das vor? Ab wann gefällt ihm denn das Straßenbild? Wie viele Nicht-Weiße wären noch in Ordnung?
Die Muslime sind die neuen Juden und der Kanzler der neue Goebbels. Also was auch immer Merz sagen wollte, das hoffentlich nicht. Und tatsächlich hat er im selben Atemzug einen Hinweis darauf gegeben, was er eigentlich will.
Ich habe damals die Grünen als unseren Hauptgegner bezeichnet und das waren sie auch. Der ein oder andere von Ihnen wird sich daran erinnern, dass sogar Spekulationen die Runde gemacht haben, die Grünen könnten stärker werden als die CDU. Und das könnte die neue Deutsche Volkspartei werden.
Die AfD! Es geht gegen die AfD! Friedrich Merz sagt durch die Blume, dass die Ausländer das Problem sind.
Und wer ist die Lösung?
Die Lösung ist die CDU!
Auf die Idee muss erstmal einer kommen. Haltet den Dieb, es ist der Polizist.
Ausgerechnet die Partei, die Millionen Ausländer ins Land geholt hat, will nun gegen Ausländer vorgehen. Die Partei von Flüchtlingsmutti Merkel meckert nun am Stadtbild rum.
Das ist typisch Friedrich Merz. Wenn er könnte, wie er wollte. Seinerzeit ist er ja auf Kinder losgegangen, ja. Hat sie als kleine Paschas bezeichnet.
Ja, und dann hat er vom Sozialbetrug der Ukrainer gesprochen. Und dass sich die Deutschen die Zähne erst machen lassen können, wenn die Zähne von Zuwanderern fertig sind.
Aber was ist denn eigentlich von seinen markigen Worten geblieben? Wo ist denn die Taskforce zur Bekämpfung von Sozialbetrug? Wie viele Ukrainer wurden denn bislang überführt? Wie viele kleine Paschas haben sich denn bei ihrer Lehrerin entschuldigt und ihr endlich Respekt entgegengebracht?
Das Prinzip Merz, das kennen wir zu Genüge. Egal ob Kanzler oder Kandidat, er teilt aus und schlägt um sich. Wenn Gegenwind kommt, dann fällt er um. Die Ukrainer, die flüchten weiter ins Bürgergeld.
Stadtfeste und Weihnachtsmärkte werden aus Sicherheitsbedenken abgesagt.
Betonklötze verschandeln ihre Eingänge, um den Deutschen das Gefühl von Sicherheit zu geben.
Und aus der Fußgängerzone wird die Messerverbotszone.
Friedrich Merz will die AfD kleinregieren. Aber das will er ausgerechnet mit der SPD erreichen. Mit dem Antifaschisten Klingbeil, der Zensur- und Ex-Durchsuchungsministerin Nancy Faeser und mit seiner CDU-Ministerin Prien, die mit Auswanderung nach Israel droht. Herr Merz, wir können es Ihnen sagen, das wird nichts.
Daran werden Sie scheitern. Die SPD will nach links. Sie hingegen behaupten, links ist vorbei. Wofür steht die CDU jetzt überhaupt noch? Die steht noch immer für eine Brandmauer. Hinter der Mauer freuen sich die Linken, vor der Mauer verbrennt die CDU.
Ihre große Koalition, die wird scheitern. Die SPD-Leute verabscheuen alles, wofür sie stehen. Aber wenn die SPD weg ist, ich meine, da braucht es ja eigentlich einen neuen Partner, oder Herr Merz? Und dieser Partner erklärt Ihnen heute schon, was Sie morgen tun werden.
Dann würde ich mal den Ratschlag geben, die Bundespolizisten von den Grenzübergängen zwischen Deutschland und Frankreich abzuziehen, dort nicht mehr ihre Überstunden machen zu lassen, sondern sie an den Hauptbahnhöfen in Deutschland wieder einzusetzen für mehr Sicherheit.
Das ist der Tipp von Bündnis 90 Die Grünen. Keine Grenzsicherung und damit keine Ursachenforschung.
Sondern Symptombekämpfung am Hauptbahnhof. Und das, lieber Herr Merz, ist wirklich alternativlos.
Weil diese Sprechweise natürlich irgendwie in vielen Punkten einfach gefährlich ist und es natürlich nur der AfD die Hände spielt.
Ja, das fand ich ganz lustig. Das ist der TikTok-Account von einem gewissen Philipp Rösel und der macht da den Vizekanzler AD nach.
Wir starten in unseren zweiten Themenblock. Und um das Ganze hier mal wieder so ein bisschen aufzulockern, schlage ich vor, wir spielen mal eine Runde. So, wir quitzen, oder? Also Chipstüte zur Seite, Papier und Stift bereitgelegt. Auf geht's zum Quiz.
Nennen Sie ein gelb-schwarzes Insekt.
Wespe.
Monika meint eine Wespe. Sabine.
Eine Spinne.
Eine Spinne? Kreuz. Kathi?
Eine Giraffe.
Nun ja, das war ein Ausschnitt aus der Spielshow Familienduell. Lief in den 90ern auf RTL und war selbstverständlich Kult.
Ja, einen der Leute haben wir gefragt, nennen Sie ein farbenfrohes Tier. Meine Lieblingsantwort war übrigens Zebra. Gab's wirklich so, ja. Aber gut, das war jetzt vielleicht nicht gerade Bildungsfernsehen, hat aber Spaß gemacht.
Heute hingegen brauchen wir ganz dringend Bildungsfernsehen. Ach, was sage ich, wir brauchen Erziehungsfernsehen. Und wer könnte das besser als unsere gute alte ARD?
Aus Wir haben 100 Leute gefragt wird Die 100 mit Ingo Zamperoni. Davon gab es schon einige Ausgaben, etwa zu der Frage, ist die AfD ein Problem für die Demokratie? Oder auch, muss Deutschland kriegstüchtig werden?
Die Antwort lautete übrigens in beiden Shows ja. Aber folgende Ausgabe vor einigen Tagen ist uns besonders ins Auge gestochen.
100 Menschen, zwei Journalisten, eine Frage. Brauchen wir wieder eine Wehrpflicht? Ja oder nein?
Wer das Spielprinzip nicht kennt, am Anfang der Sendung müssen 100 Personen, die den Querschnitt der Bevölkerung darstellen sollen, eine Frage beantworten. In diesem Fall, brauchen wir eine Wehrpflicht? Dann bekommen sie über eine Stunde diverse Argumente und am Ende müssen sie die ganze Frage, die gleiche Frage dann nochmal beantworten.
Soweit so verständlich. Und hier seht ihr das Ergebnis der Abstimmung zu Beginn der Sendung.
Bitte verteilen Sie sich jetzt.
Argumente können mit mir alles machen, wenn sie gut sind.
Ich glaube nicht, dass ich meine Meinung ändere.
Wer weiß, vielleicht stehe ich am Ende dann woanders, als wo ich am Anfang stand.
Und so haben sie abgestimmt. Wir sehen, 22% von Ihnen sagen, nein, wir brauchen keine Wehrpflicht wieder. 74 sind dafür und einige sind in der Mitte.
Das ist ja spannend, denn deutschlandweite Umfragen, die sehen das derzeit nicht so klar. Man hat sich also bereits ein recht wehrwilliges Publikum ins Studio geholt.
Und dann beginnt da etwas, das sehr symptomatisch für den heutigen Diskurs bei Öffis und Politik ist. Es werden Zahlen und Fakten in den Raum geworfen, die praktisch nicht hinterfragt werden. Und es wird eine bestimmte Stimmung erzeugt. Hier ein paar Ausschnitte.
Hören Sie das Surren? So hört sich moderner Krieg an, so hört es sich an, wenn man unterwegs ist in der Ukraine.
Russland rüstet und wir müssen reagieren. Das hier zeigt das Verhältnis zwischen der russischen Armee und der Bundeswehr. Und jetzt können Sie kämpfen, bitte. Und alle, die für unsere Sicherheit verantwortlich sind, die sind sich einig.
Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden.
Ja, und auch ein Bundeswehrgeneral kommt zu Wort, der sagt, wir müssen davon ausgehen, dass wir im Jahr 2029 angegriffen werden können.
Dieses Narrativ wird in der Sendung auch gar nicht in Frage gestellt. Es geht also gar nicht um die Frage, ob Deutschland militarisiert wird, sondern nur wie.
Es gibt bei Die 100 zwar auch Gegenargumente zur Wehrpflicht, die betreffen aber eher die Fragen, ob man die benötigte Soldatenzahl nicht anders erreichen kann oder ob fortschrittliche Militärtechnik Soldaten nicht sowieso bald überflüssig macht.
Am Ende der rund 70-minütigen Show wird dann erneut abgestimmt. Hier ist das Ergebnis.
Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das zum Ende der Sendung verändert hat oder auch nicht. Relativ wenig.
Das ist ja spannend. Am Anfang der Sendung waren 74% der Spieler für die Wehrpflicht. Am Ende sind es sogar weniger, nämlich 70% und 27% sind dagegen.
Ach nee, ich meine, das ist ja jetzt ein Ding. Hat die Kriegspropaganda also gar nicht verfangen? Gibt's also doch Selberdenker und Friedenstauben? Wenn ihr das jetzt allerdings denkt, müssen wir euch leider enttäuschen.
Denn in der Teilnehmerbefragung wird klar, fast alle glauben an die russische Gefahr, fast alle halten die Aufrüstung für dringend notwendig, selbst wollen sie aber nicht an die Front. Das sollen bitte schön andere übernehmen. Also alle außer mir.
Ich finde, man darf hier Opfer und Täter nicht verkehren. Und Putin macht einen Angriffskrieg. Und das ist völkerrechtswidrig. Ich finde dieses Argument, wir müssen die jungen Leute mal richtig rannehmen, damit die Struktur lernen, um ehrlich zu sein, unverschämt.
Sagt der 23-jährige Student Joshua aus Leverkusen. Dort ist er Mitglied im CDU-Kreisverband. So viel zum Thema unvoreingenommene Teilnehmer.
Über 70 Minuten Werbung für die Kriegstauglichkeit, finanziert durch eure Rundfunkgebühren. Das ist wahrhaftig harter Tobak. Ihr könnt euch das Video auch gerne selber ansehen, in voller Länge. Wir haben das unter unserer heutigen Folge noch einmal verlinkt.
Aber die eigentliche Frage, die ist doch, müssen wir überhaupt hunderte Milliarden in Rüstung investieren? Rund die Hälfte eines Bundeshaushalts. Könnte der böse Russe überhaupt, wenn er denn wollte, bald vor Potsdam stehen?
Nein, das ist nicht der Fall.
Schwurbler, Russenfreund, Putin-Versteher?
Aber na hör mal, das sagt doch nicht einfach ich. Wer bin ich schon? Das sagt NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei einem Bündnistreffen in Slowenien vor wenigen Tagen.
As NATO, we are 25 times bigger than the Russian economy. Our military is infinitely superior to the military, to the Russian military. When it comes to our air force, I mean, the Russians cannot even stand in the shadow with these MiG-31s or whatever they call them.
Zur Übersetzung, Rutte sagt, als NATO sind wir 25 Mal größer als die russische Wirtschaft. Unser Militär ist dem russischen Militär unendlich überlegen. Was unsere Luftwaffe angeht, so sind die russischen MiG-31 und ihre Piloten noch nicht mal im Schatten können die da mithalten, ja.
Ach so, war das eigentlich auch Thema bei D-100? Hat man den Leuten das eigentlich gesagt? Wurden die Armeen mal gegenübergestellt?
Nein, man hat nur die deutsche Truppenstärke der russischen gegenübergestellt. Konnte man vielleicht vorhin im Ausschnitt sehen und dann waren natürlich die Russen total überlegen.
Ach so, man hat dann also verschwiegen, dass wir Bündnispartner mit über 20 Nationen sind, die auch verpflichtet sind, uns dann zu helfen für den Fall der Fälle.
Weil der
suggeriert, Russe, dass wir alleine gegen Russland kämpfen werden.
Bei Potsdam.
Eieieiei, also die 100, da kam es nicht zur Sprache. Aber weiß denn die deutsche Bundesregierung, dass wir mit der NATO sehr viel größer und sehr viel stärker sind als die Russen?
Das ist eine gute Frage. Sehr gut sogar. Hat sich auch Florian Warwick von den Nachdenkseiten gedacht und in der Bundespressekonferenz genau diese Frage gestellt. Teilt die Regierung die Ansicht Rüttes von der unendlichen Überlegenheit gegenüber Russland?
Die Antwort gibt Oberst Mitko Müller, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums.
Russland führt seit über 3 Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Russland bedroht Europa, Russland bedroht die europäische Friedensordnung. Und deswegen ist es zuallererst nicht relevant, wie groß die strategischen Kräfteverhältnisse sind, sondern relevant ist, dass Europa eine ständige Bedrohung, eine große Bedrohung für unsere Sicherheit ist. Und dahingehend laufen unsere Bemühungen heraus, die europäische und die NATO-Verteidigungsfähigkeit zu stärken gegen dieses aggressive Russland.
Also täusche ich mich oder hat Herr Müller die Frage überhaupt gar nicht beantwortet?
Nein, du täuschst dich natürlich nicht. Zusammengefasst, sind wir unendlich überlegen? Egal, da geht noch mehr.
Ja, was ist eigentlich die Steigerung von unendlicher Überlegenheit?
Ich weiß nicht, der Zorn Gottes? Vielleicht aber auch nur unendliche Arroganz.
Das ist es, ja. Aber Florian Warwick fragt ein weiteres Mal nach, womit rechtfertigt man bei bestehender unendlicher Überlegenheit eine milliardenschwere weitere Aufrüstung? Nochmal Mitko Müller.
Wenn Sie fragen, wie die Bundesregierung die aktuellen Bemühungen rechtfertigt, dann brauche ich nur in die Ukraine zu schauen und gucken und zu schauen, welche Angriffe und welche brutale Gewalt Russland gegen die Ukraine und vor allem gegen die ukrainische Zivilbevölkerung jeden Tag anwendet. Und das ist für uns allen Grund genug, alles zu tun, um die Sicherheit Europas und der NATO und unseres Landes zu stärken.
Aber Herr Müller, laut Mark Rutte sind wir bereits sicher.
Aber darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht nicht um Frieden, um Demokratie oder Menschenrechte. Wie naiv kann man denn eigentlich sein? Es geht um Geld. Um sehr viel Geld.
Erstmals seit dem Kalten Krieg sieht sich die Rüstungsbranche wieder so richtig am Drücker. Vor allem die US-Rüstungsbranche. Und natürlich deren größten Anteilseigner, wie etwa der Vermögensverwalter BlackRock.
Für wen genau BlackRock das Geld dort anlegt, ist geheim. Es ist aber vermutlich nicht Tante Hildegard aus Wuppertal.
Nee, wohl eher Onkel Bill von der Gates Foundation oder Onkel George aus dem Hause Soros. Die sollen zumindest in der Vergangenheit mit BlackRock in Verbindung gebracht worden sein. Aber das ist vermutlich eine Verschwörungstheorie.
Ganz real ist dagegen die ganz große Einkaufstour von SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius. Vor gut einer Woche notiert T-Online, Pistorius ordert mehr als 400 Radpanzer. Die Bundeswehr soll für fast 7 Milliarden Euro mit mehr als 400 neuen Radpanzern ausgerüstet werden. Der größte Posten entfällt auf einen Rahmenvertrag mit dem US-Rüstungskonzern General Dynamics.
Pharma mit einem Panzer in eine Drohnenschlacht. Da kannst du auch versuchen, einen Bienenschwarm mit einem Kuchen abzuwehren. Aber weiter geht's, wieder T-Online vergangenen Montag. Sie können auch Atomwaffen tragen. Pistorius will weitere F-35 Kampfjets kaufen. Dies hatte zuvor der Spiegel unter Berufung auf vertrauliche Unterlagen für den Haushaltsausschuss des Bundestags berichtet.
Kostenpunkt 2,5 Milliarden Euro. Empfänger ist der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin. Aber da geht doch sicher noch mehr, oder? Pro7 Newstime berichtet.
Verteidigungsminister Boris Pistorius plant offenbar die größte Panzerbestellung seit dem Kalten Krieg. Wie das US-Medienunternehmen Bloomberg berichtet, erwägt der SPD-Politiker die Bestellung von 1000 Leopard-2-Kampfpanzern und 2500 GTX-Boxer-Fahrzeugen.
Kostenpunkt laut Bloomberg rund 25 Milliarden Euro. In dem Fall bekommen auch deutsche Rüstungskonzerne ein Stückchen vom Kuchen, vermutlich auch Unternehmen aus den Niederlanden oder Großbritannien.
Und das führt uns nun zu unseren Freunden auf der Insel, zum Vereinigten Königreich. Lass uns aber kurz nochmal in der Zeit ein bisschen zurückgehen. Wir schreiben das Jahr 2022. Im Februar ist Kriegsbeginn in der Ukraine. Bereits Ende Februar 2022 setzen sich Verhandler aus Kiew und Moskau zusammen und beraten über einen Friedensvertrag.
Wenige Wochen später entstand dann unter Vermittlung der Türkei das sogenannte Istanbuler Kommuniqué. Darin wurden Bedingungen für ein sofortiges Ende des Krieges notiert. Erst 2 Jahre später, im Frühjahr 2024, kommen Details darüber an die Öffentlichkeit.
Welt berichtete damals: Einigkeit bestand über die Grundzüge des Friedens. So verpflichtete sich die Ukraine laut Artikel 1 des Vertragsentwurfs zu permanenter Neutralität. Damit verzichtete Kiew auf jegliche Mitgliedschaften in einer militärischen Allianz. Ein NATO-Beitritt des Landes wäre damit vom Tisch gewesen.
Einer EU-Mitgliedschaft hätte aber nichts im Wege gestanden. Außerdem sicherte Russland zu, die Ukraine nicht noch einmal anzugreifen. Kontrolliert werden sollte das von den 5 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, die der Ukraine umfassende Sicherheitsgarantien aussprechen konnten.
Die Krim, die wäre erstmal russisch geblieben, Teile von Donetsk und Lugansk ebenfalls. Dieser Punkt war allerdings noch nicht bis zum Ende verhandelt und sollte eigentlich ja weiterverhandelt werden. Dazu kam es leider nicht.
Denn die Vereinigten Staaten wollten viel lieber weiter auf Waffenlieferungen und Sanktionen setzen. Hier hört ihr den damaligen Außenminister Antony Blinken.
The strategy that we've put in place, massive support for Ukraine, massive pressure against Russia, is having real results. And we're seeing that when it comes to Russia's war aims, Russia is failing.
Unsere Strategie wird aufgehen. Russland ist gescheitert, die Ukraine ist erfolgreich. So sagt es Antony Blinken und so sagt es auch sein Boss, der topfitte und über jeden Zweifel erhabene Joe Biden im April 2022.
Was für eine unglaubliche Fehleinschätzung, welch unfassbare Inkompetenz beim US-Außenminister und beim Präsidenten. Oder wusste man da bereits, dass ein langer Zermürbungskrieg aus finanzieller Sicht viel lukrativer ist?
Und damit kommen wir zu Großbritanniens damaligen Premier Boris Johnson. Der war bei den Verhandlungen in Istanbul ebenfalls anwesend. Er wusste also, was in dem Kommuniqué stand. Dann aber reiste er spontan nach Kiew.
Was er da wollte, das sagt uns David Arachmaja, damals Leiter der ukrainischen Unterhändlerdelegation.
А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Істамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати.
Wir übersetzen, als wir aus Istanbul zurückkamen, kam Boris Johnson nach Kiew und sagte, dass wir überhaupt nichts unterschreiben und einfach kämpfen sollten.
Zwar ist unklar, ob die Ukrainer ohne Johnson tatsächlich unterschrieben hätten, aber einiges deutet darauf hin. Doch was hat Johnson zu dieser Intervention veranlasst?
Nicht was, Benjamin, sondern wer?
Joe Biden. NATO- oder EU-Spitzen?
Nee. Sondern allem Anschein nach ein Mann, der Johnson damals sogar bei seiner Kiew-Reise begleitet hat. Es ist dieser Herr hier. Das ist Bunker Boris beim Frühsport. Es geht um diesen Herrn hier.
Christopher Harborn, Millionär, Business-Mogul, Investor und mit Kryptowährung beschäftigt er sich auch noch. Er ist gebürtiger Brite, lebt aber in Thailand und auf Johnsons Auslandsreisen war er damals ausgesprochen gerne an seiner Seite.
Harborn ist aber noch so viel mehr. Er ist der größte Anteilseigner des britischen Waffenherstellers Kinetic. Und dreimal dürft ihr raten, was deren absoluter Kassenschlager ist.
Hören Sie das? Hören Sie das Surren? Das ist der Sound des modernen Kriegs. So hört sich moderner Krieg an, so hört es sich an, wenn man unterwegs ist in der Ukraine.
Ganz genau. Kinetic stellt Drohnen her. Aber nicht irgendwelche Drohnen. Kinetic ist Hauptlieferant für Drohnen für das ukrainische Militär. Auch Roboter zur Bombenentschärfung sind im Sortiment und werden von Kiew gerne gebucht.
Und zumeist von Steuergeldern aus westlichen Ländern finanziert. Christopher Harborn hat also ganz explizit mit dem Krieg in der Ukraine Geld verdient. Und mit jedem Tag, den der Krieg länger dauert, werden die Kinetic-Auftragsbücher voller.
Und Johnson? Der war einer der energischsten europäischen Politiker, der Waffenlieferung an die Ukraine forderte. Mhm. Aber hat er selbst auch finanziell profitiert?
Ja. Der britische Guardian berichtet vor wenigen Tagen, der 1-Million-Pfund-Mann. Warum brachte Boris Johnson seinen Spender in die Ukraine? Durchgesickerte Akten geben Einblick in die Beziehung des Ex-Premierministers zu Christopher Harborn.
Ja, ihr habt richtig gehört. Kurz nach seinem Ausscheiden aus der Downing Street hat Boris Johnson eine saftige Spende von Harborn erhalten. Also nicht während seiner Zeit als Premier, sondern direkt danach.
Riecht nach einer Belohnung für gute Dienste. Veröffentlicht wurde die Spende damals übrigens deshalb nicht, weil sie explizit nicht an den Politiker oder Abgeordneten Johnson ging, das hätte man angeben müssen, sondern an ein von Johnson nur wenige Wochen vorher gegründetes Privatunternehmen.
Treffer versenkt. Wenn das alles wirklich so zusammenhängt, dann haben Boris Johnson und Christopher Harborn Geld mit Menschenleben aufgewogen. Sie haben den Krieg zu ihren Gunsten verlängert, anstatt sich für ein Ende einzusetzen.
Und Ähnliches gilt auch für die deutsche Bundespolitik. Grüße an BlackRock-Kanzler Merz, an die Lobbyistin Marie-Agnes Strack-Stahlhelm oder an Waffenfreund Roderich Kiesewetter.
Und natürlich an Boris Pistorius. Denn der macht's ja nur seinen Job.
Ja.
Der besorgt doch nur für Deutschland die Verteidigung, die wir uns leisten können und müssen. Mhm. Mit unserem Geld gegen eine panisch hochgehaltene Gefahr aus Moskau.
Die es gar nicht gäbe, wenn die Vernunft auf uns so viel Einfluss hätte wie Politiker, Rüstungskonzerne und Leitmedien.
Es geht um die Frage, muss Deutschland kriegstüchtig werden, ja oder nein? Und das ist ein Thema, das nicht nur die Gesellschaft polarisiert, sondern auch natürlich die Politik.
Tja. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Zeit, das Gesehene ein bisschen zu verarbeiten. Zum Beispiel mit einer Flasche Bier oder besser einer ganzen Minibar. Aber ein nüchterner Blick auf das Geschehen ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und unser Kampf für die Meinungsfreiheit und für eine Politik der Vernunft geht natürlich weiter.
Dass wir uns alle einsetzen müssen für eine solidarische Gemeinschaft, in der wir politisch sind. Es reicht nicht mehr, nur zuzugucken, sondern wir müssen politisch sein, wir müssen solidarisch sein, wir müssen aufstehen, wir müssen Dinge tun, jetzt aktiv.
Sagen die Mädels des feministischen Musikduos Lisa E. Deren Solidarität geht in erster Linie an Menschen außerhalb Europas, die gerne nach Deutschland kommen wollen. Quasi so eine Art Katalysator für das Stadtbild.
Ah.
Wäre eigentlich ganz nett, wenn sich mal wieder jemand um den deutschen Steuerzahler kümmern würde.
So ist es.
Aber gut, wir sind nächste Woche natürlich wieder für Sie da. Dann aber nicht mit Buster Berlin 297, sondern mit einer ganz besonderen Sendung. Die Künstlerin, die Mundartkünstlerin Monika Gruber ist bei uns zu Gast. Und wir freuen uns auf eine wunderbare Stunde mit Monika.
So ist es. Die Gruberin.
Das war's für heute. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis dahin und bis nächste Woche.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin. Der alternativlose Podcast.